Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Kanäle spielen in der Geschichte der Bundesrepublik nicht immer die herausragende Rolle. Im neuen Buch von Frank Ukötter ist das anders. Der Historiker hat sich die Geschichte des Elbe-Seitenkanals vorgenommen und fächert von da die Mythologie einer alten Bundesrepublik auf. Das klingt nach einer ziemlichen Herausforderung und Arno Orzesek weiß, ob dieser Versuch lohnt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ein 330-Seiten-Buch über den Elbe-Seitenkanal zu schreiben, ist das nicht ein bisschen abwegig?
Ja, zunächst scheint es so. Ich meine, wer kennt schon diesen Kanal außer Anwohner und Nerds? Und deshalb erstmal auch zu den Fakten. Der Elbe-Seitenkanal, der verbindet auf einer Länge von 116 Kilometern Hamburg mit dem Mittellandkanal bei Wolfsburg. Er führt durch die Lüneburger Heide, deshalb ist sein Kosename Heide-Suez. Denn auch bei der Einweihung 1976 wurde Verdis Oper Aida gespielt, die ja wiederum vor dem Hintergrund der Eröffnung des echten Suezkanals entstanden ist. Aber Ukötter geht es überhaupt nicht um Folklore, sondern um die Kunst der organisierten Verantwortungslosigkeit bei dem Kanalbau und letztlich um das Unerhörte, dass ein Kanal gebaut wurde, den damals keiner brauchte, dass die Kosten explodierten, als sei es Schicksal, dass nach wenigen Wochen Millionen von Kubikmetern aufgrund eines Dammbruches ausflossen, aber nie ein Mensch zur Rechenschaft gezogen wurde. Also kurz, dass der Elbe-Seitenkanal ein Fiasko mit Ansage wurde, aber absolut niemand etwas Illegales getan hatte. Und das sage ich ohne Ironie.
Das erinnert ja kaum an umstrittene Großprojekte von heute, betont Ukötter die Parallelen.
Also es erinnert in der Tat daran, nämlich
da war die Ironie.
Stuttgart 21, hier soll ja auch ein Großflughafen gebaut werden und vielleicht manche aus dem Emsland kennen auch noch Transrapid, ein total beerdigtes Projekt. Aber Ukötter stellt den Kanal in den Kontext großer Projekte innerhalb der Industriestaaten, großer Infrastrukturprojekte und er zeigt auch die alte europäische Kanalgeschichte, die ebenfalls nicht pannenfrei war, auf. Der wesentliche Punkt ist jedoch, dass Ukötter den Bau der teuren Rinne, das ist ein Name des Spiegel, als Lehrstück über die alte Bundesrepublik, Sie haben es angedeutet, und über diverse Schlüsselthemen dieser Geschichte versteht. Also gesichtslose Verwaltung, mächtige Konzerne, Staatswirtschaft und politische Planung, Wachstumsfetischismus, föderale Ränkespiele, Ostpolitik und Förderung des damaligen Zonenrandgebiets, da liegt nämlich dieser Kanal. Für Ukötter ist er ein Spiegel dessen, was die eigentlich so toll und effizient organisierte Bundesrepublik ausgemacht haben soll. Und da muss man sagen, einige Legenden der guten alten Zeit, die kommen richtig unter die Räder.
Wie tief hat sich denn Ukötter in die Akten gewühlt und wie viele Einzelheiten über Wasserwirtschaft muss die Leserschaft verkraften?
Also die Stärke liegt darin, dass Ukötter den Verwaltungsakten tatsächlich über Jahrzehnte penibel nachgespürt hat, winzige Wendungen untersucht, Persönlichkeiten, auch Helmut Schmidt tauchte auf, wie auch graue Mäuse vorstellt und darin zugleich ein Brennglas der bundesdeutschen Geschichte sieht. Also die frühesten Kanalideen, die stammen aus der Vorkriegszeit und dann aus der Nachkriegszeit, die drehten sich noch ganz um den Kohletransport. Das klingt in unseren Ohren gebührend veraltet. Zur treibenden Kraft des Projekts wurde Hamburg, denn dem Tor zur Welt fehlte eine kleine Öffnung zum deutschen Binnenkanalsystem. Ein hanseatischer Baudirektor, der pries diesen Bau sogar an als Vorleistung für die Zeit nach der Wiedervereinigung und wenige Wochen später wurde die Mauer erst einmal gebaut. Also die Kanalwände wurden in diesem Kontext auch so gebaut, dass die Panzer von West nach Ost fahren konnten, aber nicht von Ost nach West. Also Achtung, Rote Armee. Es geht um Details der Wasserwirtschaft, die nicht jeder unbedingt jederzeit wissen wollte, aber sie sind eingebettet in die Geschichte des Kanaldesasters und das Kanaldesaster ist eingebettet in ein eher ernüchterndes Bild unserer alten Bundesrepublik.
Weiß ich denn nach der Lektüre des Buches genauer, wo die Fehler im System liegen und vor allen Dingen, wie man es besser machen kann?
Nein, letztlich nicht, jedenfalls nicht in dem Sinne. Das war die entscheidende Panne oder bei dieser Sitzung, da ist es in die falsche Richtung gegangen. Der Clou des Buches, der liegt ja gerade darin, das Verdampfen der Verantwortung sozusagen auf molekularer Ebene zu zeigen. Ukötter spricht ausdrücklich von einer Form des regelkonformen Versagens, die weitgehend im Übrigen damals durch das gängige Raster der Skandalisierung gefallen ist. Selbst nach der Dammbruchkatastrophe hat die Staatsanwalt niemanden zur Rechenschaft ziehen können. Und nach hinten raus wird das Buch sogar ein bisschen zahm. Es kam mir so vor, als sei Ukötter selbst überwältigt davon, dass so viele Einzelheiten so konkret greifbar sind, aber ein pointierter Schuldspruch ausbleiben muss.
Sie klingen aber trotzdem so, als ob Sie ein gewisses Vergnügen an der Ausbreitung dieses Elends gehabt haben.
Ja, also Ukötters Stil ist lässig, ist eindringlich, ist bisweilen auch amüsant. Und ich würde sagen, das ganze Projekt ist in einem guten Sinne schräg. Das den Kanal zum Brennglas der Bundesrepublik zu nehmen, ist ja sowieso sehr ambitioniert. Und Ukötter erklärt, um jetzt doch zur Kritik zu kommen, den Kanal zu einem Mythos im Sinne von Roland Barthes Mythen des Alltags, dieser theoretische Überbau, überzeugt mich nicht so sehr. Auch seine Reflexionen über den Nutzen und Nachteil von Zeitgeschichte sind sehr länglich. Ukötter schlägt vor, den Imperativ nie wieder Auschwitz zu ergänzen um den Imperativ nie wieder Elbe-Seitenkanal. Und das halte ich nun mindestens für ein Fauxpas, auch wenn es ein Scherz sein soll. Im Übrigen wäre auch noch aufzuklären, warum, wenn man heute nachforscht bei Google, dieser Elbe-Seitenkanal tatsächlich ziemlich gute Referenzen hat. Immerhin das Bauwerk, das früher mal als der größte Fehler seit dem Turmbau zu Babel beschimpft wurde. Und trotzdem, für mich war das Buch ein hübsches Leseabenteuer, ein Ausbruch ins Unbekannte. Ich möchte es empfehlen und sollten die Tage der Quarantäne kommen, dann muss man es vorher gekauft haben.
Arno Orzesek hat Frank Ukötter gelesen. Der deutsche Kanal, eine Mythologie der alten Bundesrepublik. Erschienen bei Franz Steiner. 330 Seiten gibt es für 29 €.